ARD. Marie-Louise ist wieder bei ihren Eltern in München.
Willst du denn nicht wieder einmal zu Herrn Levy gehen? Herr Levy sagt, du hast eine so schöne, warme Stimme. Er versteht gar nicht, warum du nicht mehr kommst. Es ist eine Schande, seine Talente so brachliegen zu lassen.
Marie-Louise spricht nur noch von Gödele, dem wundervollen Gödele. Dem Glanz dort, den wilden Ritten in der Pusta und den Männern, die sie umschwärmt haben. Das Einzige, woran sie sich aufrichten kann, ist die von Tante Sissi in Aussicht gestellte Englandreise. Täglich wartet sie auf Nachricht.
Doch aus der Reise wird nichts. Die Beziehungen zwischen Österreich und England haben sich verschlechtert.
Eine Reise nach England zum jetzigen Zeitpunkt wäre das völlig falsche Signal. Der Aufenthalt einer Kaiserin, und wenn sie noch so gern reitet, ist immer auch ein politisches Statement.
Marie-Louise ist am Boden zerstört.
Die Absage der Englandreise stürzt auch die Kaiserin von Österreich in eine schwere Krise. Sie bricht ihren Aufenthalt in Ungarn ab und kommt zurück nach Wien, womit sie den Plänen des Kaisers in die Quere kommt.
Franz Josef freut sich immer, wenn Sissi zu ihm zurückkehrt. Allerdings hat sich der alleinige Aufenthalt des Kaisers in der Residenzstadt gerade so glücklich mit einer mehrwöchigen Geschäftsreise des Ehemanns von Anna Heuduck überschnitten.
Elisabeth befindet sich in einer Gruft der Schwere und Verzweiflung. Morgens starrt sie minutenlang in den Spiegel. Wenn sie sich nicht selber beobachtet, beobachtet sie ihre Tochter.
Die kleine Erzherzogin wird immer schwieriger. Wenn die Hofdame Festetitsch eintritt, beginnt sie zu schreien. Festetitsch ist überzeugt, dass die Erzieherin Scherak dahinter steckt.
Die gar nicht mehr so kleine Erzherzogin hat auch wieder angefangen, am Daumen zu tuzeln. Und wenn die Kaiserin sie deswegen beruft, steckt sie sich aus Trotz gleich alle 10 Finger in den Mund.
Elisabeth ist bestürzt.
Es war entsetzlich, Marie. Valerie saß in der Kutsche neben mir und starrte die Leute an, die sie grüßten. Dankte aber kein einziges Mal. Als Therese Fürstenberg ihr sagte, sie möge doch einfach nur leicht mit dem Kopf nicken und lächeln, steckte Valerie sich von jeder Seite einen Finger in die Mundwinkel und zog sich die Lippen bis zu den Ohren. Es kommt noch so weit, dass es heißt, mein Kind sei ein Trottli.
Es ist die Scherak, Eure Majestät. Sie lässt der Erzherzogin das schlechte Benehmen durchgehen, um sich die Liebe des Kindes zu sichern und sich Eurer Majestät dadurch unentbehrlich zu machen.
Wir müssen Valerie von nun an ausnahmslos berufen, wenn sie solche Faxen macht. Ich werde es auch Ida und Therese sagen.
Wir rügen die Fehler der Kleinen jedes Mal, Eure Majestät. Doch solange Fräulein Scherak nicht mit uns am selben Strang zieht, wird Erzherzogin Valerie dadurch nur immer scheuer und unfreundlicher.
Ich habe es auch schon bemerkt. Es ist Valerie zuwider, wenn sie getadelt wird. Wir müssen es aber trotzdem tun.
Die Kaiserin hat nicht den Mut, ihr Kindermädchen zur Ordnung zu rufen. Die Scherak Boots ist unentbehrlich. Sie darf nicht verärgert werden. Was, wenn sie Valerie gegen die Kaiserin aufbringt? Mit der letzten Erzieherin, mit Minnie Throckmorton, war es dasselbe. Die Frau war unmöglich. Die verlogene Throckmorton erzählte überall herum, dass der Kaiser gegen die verschlossene Schlafzimmertür der Kaiserin gebollert und getreten hätte. Man mag es gar nicht wiederholen.
Frau Anna ist wieder schwanger und ihr Mann hat das ganze Geld verspült.
Das ganze schöne Geld des Kaisers.
Sie muss den Kaiser noch einmal um Geld bitten. Im Juni dreht sie wieder ihre Runden im Park. Endlich begegnet sie ihm. Er grüßt sie freundlich, lächelt, nickt, fasst an seine Koppen. Aber er bleibt nicht stehen und er spricht sie ja nicht an.
Was soll denn das? Der Kaiser muss doch sehen, dass es mich gibt. Sieht er denn nicht, dass ich wieder schwanger bin?
Sissi.
von Karin Duwe. Vierter Teil.
Am 1. Juli überrollt die Kaiserin mit Valerie und der üblichen umfangreichen Suite wieder Felderfing.
Wie jedes Jahr ist auch in diesem Sommer wieder die halbe Familie Wittelsbach am Starnberger See versammelt. Elisabeths Brüder Ludwig und Karl Theodor sind mit ihren Familien angereist und ihre Schwester Mathilde Gräfin Trani, genannt Spatz, mit ihrem Gatten. Königs, Marie und Francesco von Neapel, sind ja sowieso schon da.
Festetitsch ist immer froh, wenn ihre Herrin den Einflussbereich ihrer Geschwister wieder verlässt.
Die Possenhofener sind zwar lieb, aber auch unendlich extravagant. Und vor allem sind es bodenlose Egoisten. Nach jedem Treffen muss die Kaiserin wieder etwas für Herzog Ludwig oder die Königin von Neapel tun.
Am 12. Juli wird der 21. Geburtstag von Elisabeths Tochter Gisela mit einer Familientafel in München gefeiert. In der Schwabinger Landstraße Nummer 6 unterhalten Prinz Leopold und Prinzessin Gisela einen kleinen Adelssitz mit einem überschaubaren Hofstaat.
Das ist ja hier gar nicht mehr München. Schwabing ist es sicher auch nicht.
Das Palais von Prinz Leopold befindet sich eindeutig nicht mehr in München. Und selbst hier hätte er sich das Anwesen niemals ohne die Mitgift aus dem österreichischen Kaiserhaus leisten können. Prinz Leopold ist alles andere als eine gute Partie. Es hat viel böses Gerede gegeben, als die Verlobung bekannt gegeben wurde. Es hieß, die Kaiserin wolle ihre ältere Tochter so schnell wie möglich aus den Augen haben, weil sie durch Gisela immer an ihr eigenes Alter erinnert würde.
Wie kann man einer Frau, die so schön ist, wehtun wollen, indem man ihr solche Dinge nachsagt?
Prinzessin Gisela hat rote Lampions in die Bäume gehängt. Weil es ein so schöner Sommertag ist, findet das Diner draußen auf der großen Terrasse statt. Der Kaiser kommt en bourgeois zu Tisch. Kronprinz Rudolf ist da, die Tranis sind da und Herzogin Ludovica mit allen drei Söhnen, dem Louis, dem Gackerl und dem Mapperl. Alle mit ihren Gemahlinnen und den Kindern. Mapperl, der jüngste und hübscheste der Brüder, hält die Hand seiner Gemahlin. Sie sind erst 2 Jahre verheiratet.
Aber geliebt habe ich die Amalie immer schon.
Leopold ist irritiert.
Ich meine natürlich seit Jahren. Immer schon. Immer schon ist natürlich Unsinn.
Was heißt seit Jahren?
Na, immer schon. Wir kannten uns schon als Kinder. Und dann haben wir uns natürlich irgendwann aus den Augen verloren. Aber als wir uns wiedergesehen haben, da...
Wann? Wann habt ihr euch wieder gesehen?
Na, vor 2 Jahren.
Ja, 2 Jahre. Aber wisst ihr was? Wir sollten demnächst einmal alle gemeinsam auf die Adlerjagd gehen.
Leopold kommt ins Grübeln. Als er sich vor 5 Jahren mit Gisela verlobte, sorgte das allerorten für größtes Erstaunen. Zum einen, weil Leopold von Bayern alles andere als eine gute Partie für die Tochter eines Kaisers war, vor allem aber, weil es damals eine bereits so gut wie beschlossene Sache war, dass Leopold die Prinzessin Amalie von Sachsen-Coburg heiraten würde. Mapperls jetzige Ehefrau. In den letzten Märztagen des Jahres 1872 traf in München ein Brief der österreichischen Kaiserin ein. Ein Brief, der Prinz Leopold von Bayern zur Schnepfenjagd in Ungarn einlud und Andeutungen enthielt, die die allererfreulichste Familienverbindung in Aussicht stellten.
Leopold hatte sich seit mehr als einem halben Jahr darauf eingestellt, demnächst Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha zu ehelichen.
Eine Schnepfenjagd in Ungarn? No.
Der Brief der Kaiserin.
Allererfreulichste Familienverbindung.
Brachte alles durcheinander.
Mein Sohn, du reist. Mir werden die Verhandlungen mit den Coburgern noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich werde noch einmal die geringe Mitgift zur Sprache bringen. La Roche soll dich begleiten.
Am Bahnhof empfing sie der Generaladjutant des Kaisers. Er brachte sie in einer Hofkutsche zur Königsburg, wo sie der Kaiser an der Treppe erwartete. Er lächelte sein väterlich-kaiserliches Lächeln, begrüßte die Herren und bestellte den bayerischen Prinzen für den nächsten Vormittag zur Auffahrtung zur Kaiserin und verabschiedete sich.
Prinz Leopold bezog eine Wohnung in einem kleinen, von der Burg getrennten Palais. Leopold ging bald zu Bett. Er fühlte sich beunruhigt.
Die Verbindung mit Amalia war doch eine sehr gute Sache.
Am nächsten Morgen traf Leopold zur befohlenen Stunde bei der Kaiserin ein. Bald traten auch die beiden älteren Kinder ein. Der 13-jährige Kronprinz und seine 15-jährige Schwester.
Das Problem war nicht, dass Erzherzogin Gisela erst 15 Jahre alt war. Das Problem war, dass sie wie 12 aussah.
Am Nachmittag spazierte Leopold allein über den Schlosshof. Sein Adjutant Hauptmann Laroche kam auf ihn zu, salutierte.
Was gibt es denn?
Melde gehorsamst, eure königliche Hoheit.
Wir sind nicht die einzigen Gäste. Die Coburgs sind ebenfalls auf der Burg.
Wie bitte? Auch Prinzessin Amalie?
Prinzessin Amalie und ihr Vater, der Herzog. Soll ich Ihnen eine Botschaft überbringen?
Prinz Leopold ging in seine Wohnung und verließ sie den ganzen Tag nicht mehr. Am nächsten Morgen war er wieder zum Frühstück bei den Majestäten geladen. Mittags traf man sich abermals zum Essen und für den Nachmittag wurde ein Ausflug zur Margareteninsel geplant.
Als sie auf der Donauinsel anlangten, hatten sich dort bereits die Coburgs eingefunden. Amalie strahlte Prinz Leopold an.
Sie war so hübsch, die Prinzessin Amalie.
Am nächsten Morgen ritt Prinz Leopold aus.
Zu Mittag gab es diesmal ein großes Diner, bei welchem Erzherzogin Gisela zum ersten Male seit Leopolds Ankunft ein längeres Kleid trug.
Sie sah darin beinahe erwachsen aus.
Auch die Coburgs waren dabei und noch zwei ungarische Familien. Nach dem Cercle zogen sich die Majestäten zurück, wobei sie Leopold, zu allseitigem Erstaunen, mit zu sich in das Appartement der Kaiserin nahmen.
Gisela nahmen sie auch mit, aber das fiel nicht weiter auf. Gleich im ersten der violetten Salons ließen sich die Majestäten nieder, nur um die beiden jungen Menschen, kaum hatten die sich ebenfalls gesetzt, dort zurückzulassen.
Ehe Prinz Leopold es sich versah, war er ganz allein mit Gisela. Nun war der entscheidende Moment da und er musste improvisieren.
Die ist aber schön. Kann ich die haben?
Leopold bat Gisela um die Rose, die sie an ihrer Taille trug.
Ja, hier.
Und als sie ihm die Rose reichte, fragte er sie.
Willst du... Ich meine, ich will damit sagen, willst du es mit mir für das ganze Leben versuchen?
Ja.
Oh.
Weiß denn Mama davon?
Oh ja, und sie wird sich auch freuen.
Diese Verlobung war schon lange, lange Zeit mein Wunsch.
Bisher ist Leopold davon ausgegangen, dass die Wahl deswegen auf ihn fiel, weil in den königlichen Häusern Europas nur wenige geeignete katholische Prinzen zur Auswahl standen. Jetzt fragt Leopold sich allerdings, ob Mappal vielleicht auch schon damals heimlich in Amalie verliebt gewesen ist und die Kaiserin ihrem jüngsten Bruder einen Gefallen tun wollte, indem sie Leopold aus dem Weg schaffte.
Du warst doch schon mal in Island. Hast du die dortigen Pferde geritten?
Die Kaiserin sieht ihn an und lächelt.
Stimmt es, dass sie so klein sind?
das ist richtig. Es sind unscheinbare, struppige Tiere, kaum größer als Ponys.
Und womit werden sie geritten?
Ganz normale Sättel, wie die englischen. Das Einzige, was sie zu fressen bekommen, ist Gras. Und in schweren Wintern gehen daher manche zugrunde. Aber die, die übrig bleiben, sind darum auch ganz besonders zäh.
Während in der Runde nun diskutiert wird, welches die zähesten Pferde der Welt seien, nimmt ein weiterer, finsterer Gedanke in Leopolds Kopfgestalt an. Gisela wurde ihm nicht anvertraut, weil man ihn für besonders würdig hielt, sondern weil man sie so gering schätzt. Ihm fallen laute Ereignisse ein, die sich plötzlich in einem ganz anderen Licht darstellen.
Giselas erstes Kind kam in dem schlimmen Cholera-Winter 1873-74 zur Welt.
Leopold, in dessen Kaserne die ersten Fälle aufgetreten waren, mochte kaum noch nach Hause kommen, aus Angst, seine schwangere junge Frau anzustecken.
Es war eine schwere Geburt, die 12 Stunden dauerte. Dr. Braun musste künstlich eingreifen. Das Kind war blau und gab kein Lebenszeichen von sich, bis die Hebamme es mit kaltem Wasser bespritzte. Gisela hatte das alles ohne den Beistand ihrer Mutter durchstehen müssen. Die schöne Kaiserin hatte ihr Kommen für Mitte Januar angekündigt, da sie überzeugt gewesen war, dass die Entbindung ihrer Tochter erst nach dem 20. eintreten würde.
Es gab keinen triftigen Grund für diese Überzeugung. Sämtliche Ärzte sagten den Geburtstermin für Anfang Januar voraus. Aber Elisabeth von Österreich wusste es besser.
Auf keinen Fall vor dem 20.
Nun reiste sie in aller Eile an. Prinz Leopold durfte sie samt ihrer Hofdame von der Bahn abholen.
Es war eine gespenstische Fahrt. Das Leben auf Münchens Straßen war kaum noch vorhanden. Nur Geistliche mit der letzten Wegzierung und Herren in Mänteln mit hochgeschlagenen Kragen und um den Mund gewickelten Schals.
Oh Gott!
Ab und zu ein Leichenwagen.
Entschuldige bitte. Es ist so schlimm geworden, dass inzwischen nicht einmal mehr Decken über die Särge gelegt werden. Die Menschen sind fürchterlich abgestumpft. Aber vielleicht gibt es auch bloß nicht mehr genug schwarze Decken.
Wie schrecklich.
Die Kaiserin lehnte es ab, bei ihnen zu wohnen und stieg stattdessen in einem Hotel ab. Damals hatte Leopold geglaubt, sie täte es aus Rücksicht und Bescheidenheit. Am nächsten Morgen empfingen Leopold und Gisela einen Boten mit einem Brief der Kaiserin.
Sie sagt ihre Teilnahme am Frühstück ab, weil sie stattdessen ein Cholera-Spital besichtigen will?
Leopold, blieb beinahe der Verstand stehen.
Ich verstehe das nicht! Was tut sie da? Wie soll das jetzt weitergehen? Ihre Majestät will doch eine Woche bleiben. Die Kaiserin kann doch nicht das Risiko eingehen, dich und unsere Kleine anzustecken. Ja, das geht doch nicht! Als ich im letzten Jahr eine Erkältung hatte, ließ sie mich nicht einmal in die Nähe von Valerie kommen.
Ja, aber das war eben auch Valerie.
Den Tag darauf sprach ganz München von der großzügigen und todesmutigen Tat der Kaiserin.
Ich habe hervorragend geschlafen und fühle mich völlig gesund.
Gott sei Dank. Wie war es denn im Spital?
Sehr traurig. Einer sagte mir direkt, er würde wohl bald sterben. Ich sagte ihm, er solle auf Gott vertrauen. Aber er war ganz hoffnungslos. Ich habe ja schon Todesschweiß, sagte er und streckte mir seine Hand hin. Sie war nass wie ein Schwamm.
Du hast seine Hand berührt?
Macht euch keine Sorgen. Ich habe im Hotel gleich meine Handschuhe weggeworfen und mich gewaschen. Jedenfalls habe ich dem jungen Mann noch einmal Hoffnung gegeben. Ich habe ihm gesagt, dass es ja auch gesunde, rettende Transpiration sein könne. Und da hat er ganz verklärt gelächelt und ist friedlich gestorben.
Das war eine großzügige Handlung von dir. Wir haben uns nur so schrecklich gesorgt.
Am 24. Juli 1877, kurz vor seinem 19. Geburtstag, wird der Thronfolger mündig gesprochen.
Der Rudolf bekommt einen eigenen Hofstaat und kann jetzt tun und lassen, was er will.
Ich möchte mich als ganz normaler Student unter anderen Studenten den Naturwissenschaften widmen.
Ein Kronprinz als Studiosus, das geht nun doch nicht.
Was ist denn gegen eine Laufbahn beim Militär einzuwenden?
Der Kaiser hat allerdings auch nicht vor, seinen Sohn auf sein späteres Amt als Regent vorzubereiten und an die Regierungsgeschäfte heranzuführen. Durch seinen ordentlichen Verstand und den exzellenten Unterricht seiner bürgerlich-liberalen Lehrer könnte sich der Kronprinz zum modernsten Monarchen seiner Zeit entwickeln.
Es muss verhindert werden.
Deswegen ist der wichtigste Posten im Hofstaat des Thronfolgers mit Graf Karl von Bombell besetzt worden.
Bombell gilt als Naturtalent, was die Anbahnung von amorösen Abenteuern für hochgestellte Persönlichkeiten betrifft.
Jeden Abend stürzt der Kronprinz sich, wie von allen konservativen Kräften erwünscht, ins Nachtleben. Allerdings hält sein umtriebiges Geschlechtsleben Rudolf nicht davon ab, aufrührerische Bücher zu lesen und sich eine dezidierte Meinung zu bilden.
Der Mensch stammt vom Affen ab. Aristokraten und Geistliche arbeiten von jeher Hand in Hand, um das übrige Volk dumm zu halten. Und die erste Gesellschaft ist eine faule Eiterbeule am Staatskörper.
In Feldafing brechen die Kaiserin und ihre Nichte zu einem Besuch beim bayerischen König auf. Mit dem üblichen Reitknecht im Schlepp reiten sie nach Schlossberg.
Hör zu, Marie. Ich muss mit dir reden. Wie du weißt, habe ich deinem Vater versprochen, für dein Glück zu sorgen. Es geht auch nicht an, dass du unverheiratet bist, wenn du mich weiterhin in Gödelö besuchst. Jedenfalls nicht, wenn du zu unserem kleinen Kreis gehören willst. Es ist zu unbequem, stets auf dich aufpassen zu müssen.
Aber Tante Sissi,
ich rede noch. Du hast in Gödelö für Tratsch gesorgt. All das wird nicht mehr geschehen, wenn du erst mit Georg Larisch verheiratet bist.
Aber ich kenne diesen Georg Larisch doch gar nicht.
Doch, du hast ihn schon in Pardubitz kennengelernt.
Der mit den Eiterbeulen im Gesicht?
Die Larischs sind ein altes schlesisches Grafengeschlecht und sehr reich. Eine bessere Partie kannst du dir gar nicht wünschen. Ich will nicht, dass du am Ende einen Mann heiratest, der eifersüchtig und besitzergreifend ist und uns daran hindert, uns zu treffen. Hibu, nun schau nicht so. Du wirst, kurz bevor wir nach Gödelö reisen, mit Gräfin Festetitsch nach Schlesien fahren und bei Graf Heinrich auf Schloss Solzer wohnen. Und diesmal wird alles gut gehen.
Am 31. August macht sich Frau Anna wieder auf den Weg nach Schönbrunn. Solange der Kaiser sich dort aufhält, geht sie jeden Morgen hin. Sie hofft, dass er sie ansprechen wird. Sie hat ja schon kein Geld mehr.
Wie soll denn das weitergehen? Am besten wäre man tot.
Frau Anna schiebt sich ihren Revolver in die Manteltaschen. Ja, natürlich hat Frau Anna einen Revolver. Einen Revolver kann man immer brauchen.
Mein Gott! Was ist das nur für ein Gedanke? Sich zu töten, wenn man kurz davor steht, einem Kind das Leben zu schenken.
Ein Obelisk setzt sich in die Steingrotte. Es ist ruhig, wie auf einem Friedhof.
Jetzt.
Entweder erschießt sie sich jetzt endlich, oder sie geht wieder heim, bevor sie sich nur ein Fieber aufsagt.
Der Kaiser kommt.
Ich getraue mich ja kaum mehr mit Ihnen zu sprechen, wegen der Kaiserin. Kommt,
schnell. Einen Moment. Einen Moment, Eure Majestät. Bitte. Es ist so nass und Sie könnten sich besputzen. Mord ist mein Mantel. So. Bitte, Eure Majestät.
Kommen Sie.
Na, ich möchte gehen. Ich möchte gehen, Eure Majestät, bitte.
Was, erlassen Sie mich doch. Ich bin ja so glücklich.
Eure Majestät, bitte. Lassen Sie mich gehen.
Du hast etwa Angst? Es geschieht ihnen doch nichts. Diese Treffen mit ihnen sind meine glücklichsten Stunden.
Bitte.
Also gut.
Er zieht einen Umschlag aus. Einen Umschlag mit Geld.
Ja, so niemand so soll.
Die letzten Wochen in Freiheit verbringt die Baroness Wallersee mit ihren Eltern in Bad Kreuth.
Ich weiß, wir müssen dankbar sein, dass Tante Sissi sich so kümmert. Aber dass ich nicht ein einziges Wort dabei mitzureden habe, wen unsere Tochter heiraten wird, dass alles über meinen Kopf hinweg geschieht.
Über meinen Kopf hinweg ja auch. Wir müssen uns der Kaiserin fügen. Hoffentlich etwas Gutes dabei herauskommen. Ein Larisch. Wir könnten es auch schlechter treffen. Immerhin ein Graf.
Ein Graf? Oh, ich will.
Ach, Marie. Mein Mädchen. Du bist schon 19.
Dann kommt aus Ischl der Brief der Kaiserin.
Marie-Louise soll nach Wien fahren, um von dort mit der Gräfin Festetic nach Solza aufzubrechen. Sie wird es wirklich tun. Sie verheiratet unser Kind in die Fremde.
Wenn Georg Larisch sie haben will. Und das sollten wir hoffen. Mir ist immer noch nicht klar, welchen Vorteil sich die Larische davon versprechen. Ob sie denken, dass der Kaiser sie deswegen in den Fürstenstand erhebt?
Ach. Da ist noch ein zweiter Brief. Die Hofdame Festetic schreibt der kaiserlichen Nichte, wie sehr sie sich auf diese gemeinsame Fahrt freut. Das ist aber nett von der Gräfin.
Wer es glaubt. Die freut sich höchstens, dass ich so weit weg verheiratet werde, damit sie Tante Sissi wieder für sich alleine hat.
Na, na. Die Gräfin wird doch wohl eher erleichtert gewesen sein, wenn sie mal ein paar Stunden freinehmen konnte.
Falsch. Die Festetic ist völlig besessen von Elisabeth. Die deliriert, wenn die hohe Frau sie nur anspricht.
Also wirklich, Ludwig.
Georg hat keine leichte Jugend gehabt. Seine Mutter ist sehr jung einem Lungenleiden erlegen. Einige Jahre danach starb auch sein Vater. Graf Johann hat die drei Geschwister zwar in seinem Haus aufgenommen, Georg aber früh in ein Ulanenregiment gegeben. Seitdem hat er nur in kleinen Garnisonen gelebt und bis er 24 ist, wird sich das wohl auch nicht ändern. Denn so lange steht er noch unter Vormundschaft. Ah, es könnte sein, dass das schon die Kohlenschächte der Larisch sind. Die Larisch sind hier nämlich die Kohlenkönige.
Ich weiß. Und böhmischer Uradel sind sie auch noch. Sie werden auf mich herabsehen und uns gar nicht erst empfangen. Wahrscheinlich werde ich in den Stallungen untergebracht und dann schicken Sie mich wieder zurück.
Reden Sie keinen Unfug, Baroness. Sie sind die Nichte des Kaisers. Außerdem gibt es in der Ahnenreihe der Larischs ebenfalls einen Mangel, der unter dem ganzen Adel bekannt ist. Graf Johanns Großvater heiratete ein Mädchen aus der untersten Klasse.
In Karwin wartet Graf Heinrich an der Bahnstation. Ein gut gelaunter Riese von 27 Jahren, den Marie-Louise bereits aus Gödelö kennt.
Man kann von hier die Karpaten sehen.
Wo?
Da hinten, da, die blauen Berge.
Oh, wunderschön. Die Karpaten.
Gräfin Jetta ist die Schwester von Georg. Heinrich Larisch hat seine eigene Cousine geheiratet. Am späten Nachmittag fährt man ins nahegelegene Schloss Freistadt, wo das 56-jährige Oberhaupt des Hauses Larisch residiert. Marie-Louise lernt sie nun alle kennen. Graf Johann Larisch, seine Gattin, die Gräfin Franziska, deren gleichnamige Tochter und ein weiteres Mädchen namens Mizi. Alle sind die Liebenswürdigkeit selber. Von Georg, um den es ja eigentlich geht, ist weit und breit nichts zu sehen. Er reist erst am nächsten Tag aus seiner galizischen Garnison an. Der Mann, der Marie-Louises Gatte werden soll, macht einen erheblich besseren Eindruck auf sie als beim letzten Mal.
Jetzt, wo die Furunkel weg sind, fällt plötzlich sein übermäßig großer Mund auf.
Georg nimmt von seiner zukünftigen Braut kaum Notiz.
Vielleicht stellt er sich aber auch bloß gleichgültig, weil er zu dumm zum Flirten ist. Das größte Glück wäre es natürlich, wenn er tatsächlich kein Interesse hätte.
Graf Johann und Gräfin Franziska tun alles, damit die beiden jungen Leute so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Trotzdem geht die Sache nicht voran.
Schönes Wetter heute.
Hoffentlich bleibt es so.
Noch stupider kann die Konversation nicht werden.
Lieben Sie den Reitsport etwa ebenso fanatisch wie Kaiserin Elisabeth?
Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Ich kenne es gar nicht anders. Als kleines Kind habe ich bereits einen Pony gehabt.
Sie folgen wohl den Fußstapfen Ihrer Majestät. Man sagt, die Kaiserin liebt die Pferde so sehr, dass sie mitunter bei ihren Lieblingen im Stall schlafe.
Da hat sich wohl jemand einen schlechten Witz mit Ihnen erlaubt, Graf Larisch. Das kann doch kein gebildeter Mensch glauben.
Ja. Es mag wohl viel übertrieben und getratscht werden. Immerhin sympathisiere ich nicht mit Damen, die nichts als Pferde im Kopf haben.
Am Abend, beim Diner, sagt Georg zu seinem Vormund:
Ich es vergesse, Onkel Johann. Ich habe mir die Rana, die große braune Stute, bringen lassen. Ich will sie morgen früh reiten.
Was? Was hast du?
Ich habe mir eins meiner Pferde aus meinem Gestüt herbringen lassen, um es morgen zu reiten.
Wie kommst du dazu, hier einfach Befehle zu erteilen? Das ist eine bodenlose Frechheit! Hier gibt nur einer Befehle und du hast mich zu fragen, wenn du hier irgendetwas geändert haben willst. Die Rana wird morgen früh gleich zurückgebracht. Du reitest das Pferd, das ich dir zuteilen werde.
Es sind meine Pferde, meine Pferde.
Dir gehört dir gar nichts. Dulde diese Unverschämtheiten nicht. Nicht in meinem Haus.
Nachdem die Tafel aufgehoben ist, steht Georg im Salon in einer Ecke, wie ein relegierter Schüler.
Machen Sie sich nichts daraus. Ich werde zu Hause von meinem Vater auch oft gescholten. Aber das geht vorüber.
Ihr Vater kann Ihnen alles sagen, weil er als solcher das Recht dazu hat. Doch glaube ich nicht, dass er Sie vor anderen derart beschimpfen und demütigen würde. Übrigens ist es mein Geld und mein Eigentum, um das es sich hier handelt. Und mein Onkel ist lediglich der Administrator. Vorläufig noch.
Später am Abend zieht die Familie sich nach und nach zurück, bis nur noch Graf Heinrich und Marie-Louise im Salon sitzen.
Lassen Sie mich offen sein, Baroness, bevor die Gräfin Festetitsch wieder zurück ist. Ich sollte mich vielleicht heraushalten, aber ich kann nicht mit ansehen, wie Sie sich blindlings in eine Verbindung stürzen, die Sie vielleicht ein Leben lang bereuen werden.
Was erlauben Sie sich?
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Cousin Georg. Eher tut er mir leid. Aber solche Szenen, wie Sie sie eben mitbekommen haben, sind leider keine Ausnahme bei ihm. Georg ist schwierig. Sie sind viel zu jung und unerfahren für einen Mann wie ihn. Er braucht eine energische, willensstarke Frau, die ihn zu nehmen weiß. Und vor allem braucht er eine Frau, die ihn liebt, damit sie ihm einiges nachsehen kann.
Was denn? Was muss sie ihm denn nachsehen?
Georg hatte eine sehr unglückliche Jugend. Nach dem Tod der Mutter haben die Kinder mit ihrer alten Erzieherin ganz allein in Schloss Schönstein gelebt, während der Vater immer mehr dem Wahnsinn verfallen ist. Georg ist seinem Vater in dessen fortgeschrittenem Stadium der Gehirnerweichung im Garten begegnet und hat sich bei diesem Anblick so erschrocken, dass er darüber krank geworden ist. Ein schlimmes Nervenfieber.
Ich glaube, es rechnet sowieso niemand mehr mit einer Verlobung zwischen uns.
Da irren Sie, Baroness. Die Hochzeit ist schon so gut wie abgemacht.
Was?
Georg kann sein Glück gar nicht fassen, eine so schöne Frau zu bekommen und Neffe des Kaisers zu werden. Er ist bloß zu schüchtern, sich zu erklären. Sehen Sie sich vor.
Mein Gott. Was soll ich tun?
Bitten Sie sich auf alle Fälle Bedenkzeit aus, wenn Georg Sie fragt.
Gut. Ja, Bedenkzeit.
Sagen Sie, Sie wollten erst mit Ihren Eltern und mit der Kaiserin sprechen, bevor Sie Ihr Ja-Wort geben.
Wie betäubt geht Marie-Louise an diesem Abend in ihr Zimmer zurück.
Gräfin? So spät noch?
Ich möchte einige Worte mit Ihnen reden, Baroness.
Ist etwas vorgefallen?
Sie kennen doch die Wünsche der Kaiserin. Warum sind Sie nicht freundlicher zu Graf Georg?
Wie soll er den Mut fassen, sich ihnen zu erklären, wenn sie ihm nicht einen einzigen freundlichen Blick schenken?
Soll ich ihm um den Hals fallen und ihn bitten, mich zu heiraten?
Herrgott, das sollen Sie natürlich nicht. Nur etwas entgegenkommen. Seien Sie nicht so kühl. Alles ist doch längst arrangiert. Graf Georg wird sich glücklich schätzen, Sie...
Ja, er wird sich glücklich schätzen, aus der Vormundschaft zu entkommen. Und dafür würde er auch des Teufels Großmutter heiraten.
Ich darf Sie ja nur als Braut nach Gödelö bringen. Ihre Majestät verzeiht mir das nie, wenn es mir nicht gelingt.
Sie erwarten doch nicht, dass ich einen ungeliebten Mann heirate, damit Sie sich bei Ihrer Majestät ein grünes Hütchen verdienen.
Der letzte Tag vor der Abreise ist gekommen. Gräfin Jetta bittet Georg und Marie-Louise, die Tischkarten umzulegen, da Graf Eugen einen unerwarteten Gast mitgebracht habe. Diesen Moment nutzt der junge Larisch.
Baroness, ich möchte Ihnen ein paar Worte sagen.
Graf,
Sie stehen eng beieinander. Er hat seine Hand auf ihren Arm gelegt, als sich die Tür öffnet und Jetta den Kopf hereinsteckt. Jetta stößt einen Freudenschrei aus, stürzt zu ihnen, küsst zuerst Marie-Louise, dann Georg und gratuliert. Nun drängt die ganze Familie Larisch herein und umringt sie.
Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist. Marie-Louise, wie schön, dich wiederzusehen. Leider habe ich im Moment überhaupt keine Zeit, aber das wird sich noch finden. Mit Erlaubnis des Kaisers werde ich Georg Larisch für ein paar Wochen nach Gödelö einladen, damit alles für deine Zukunft geregelt wird. Du darfst gehen.
Es kam recht schnell.
Ja, Mutter.
Ich durfte dich erziehen. Aber man hat mir schon längst alles Recht auf dich genommen. Ich werde nie um meine Meinung gefragt. Ich hoffe nur, dass du nicht so unglücklich bist.
Mutter, ich weiß noch nicht, ob ich glücklich oder unglücklich bin. Ich kenne ja Georg Larisch kaum. Es geht alles so schnell. Ich habe das Gefühl, als ob diese Verlobung gar nicht wirklich stattgefunden hat. Sie ist ja auch noch nicht offiziell.
Da machst du dir etwas vor. Tante Sissi hat sich ganz ungemein über die Telegramme gefreut. Sie sagt, du machst eine glänzende Partie und die Larisch seien eine prächtige Familie.
Nächsten Abend bietet sich für Marie-Louise die Gelegenheit, mit der Kaiserin zu sprechen.
Nun, erzähle mir, wie es dir in Solza gefallen hat.
Tante Sissi, ich glaube, ich kann Georg Larisch nicht heiraten. Er ist mir völlig gleichgültig und er scheint sich auch nicht besonders für mich zu interessieren. Man kann doch nicht zwei Menschen aneinander ketten, die sich überhaupt nicht mögen.
Was faselst du da? Die Verlobung hat stattgefunden und es ist nicht mein Wunsch, dass hinterher ein Skandal kommt. Georg Larisch wird dir ein guter Mann sein. Ich habe ihn eingeladen, damit ihr euch kennenlernt. Das andere findet sich von selbst. Und morgen früh reiten wir zum Clubhunting. Halte dich bereit.
Auch wenn das Gespräch mit der Kaiserin entmutigend war, auf das Clubhunting freut sie sich. Außer Marie-Louise und der Kaiserin nimmt nur ein kleiner, intimer Kreis von Herren teil.
Elmer Botjani ist zum Glück nicht dabei.
Niki Esterhazy ist als Master natürlich anwesend, ignoriert die kleine Wallersee allerdings bis an die Grenze des Unhöflichen. Aristide Baltazzi kommt an ihre Seite.
Um Gottes Willen, Baroness! Ist es wahr, dass Sie mit Georg Larisch verlobt sind?
Ich? Verlobt? Wer sagt Ihnen das?
Aber Ihre Majestät hat es doch erst vor 2 Tagen an Esterhazy geschrieben.
Nun,
Und wenn ich verlobt wäre?
Wie konnte das so schnell kommen? Kannten Sie Georg schon?
Kann es sein, dass Sie neugierig sind?
Ich will Ihnen nicht sagen, wie sich Niki Esterhazy zu Ihrer Verlobung geäußert hat. Es war nichts Persönliches gegen den jungen Larisch, der gewiss ein famoser Mensch ist, aber doch sicher kein Mann für Sie.
Ich glaube, das genügt jetzt.
Was machst du für ein Gesicht, Marie-Louise? Ist irgendetwas?
Und dann trifft er ein, der zukünftige Bräutigam. Kurz danach erscheint auch der Kaiser.
Alles Glück zu deiner Verlobung, Marie-Louise.
Georg Larisch wird zum Tee mit dem Kaiser und der Kaiserin und den Eltern seiner Braut in den Salon gebeten. Obwohl die Majestäten ihn huldvollst empfangen, ist er sehr gehemmt und antwortet steif mit Ja oder Nein. Die Kaiserin schickt schließlich ihn und Marie-Louise fort.
Na, Henriette, was hältst du von deinem zukünftigen Schwiegersohn?
Ich finde, dass Georg ein sympathischer Mensch ist. Mir ist nur bange, weil sie so gar nicht zueinander passen. Hoffentlich geht das gut.
Ich bitte dich. Die zwei sind jung, so etwas geht immer gut. Das ist bei Menschenkindern nicht anders als bei den höheren Affen und den Hundsrüden.
Der Kaiser verlässt Gödelö zwei Tage später schon wieder. Das Clubhunting wird nicht wieder aufgenommen. Stattdessen dürfen Georg und Marie-Louise die Kaiserin auf ihren Spazierritten begleiten.
Weißt du noch, wie lustig wir es im letzten Jahr mit Bay hatten? Wird er auch dieses Jahr kommen?
Nein, nach Gödelö kommt er nie mehr. Ich will ihn nicht noch einmal solchen Beleidigungen aussetzen.
Abends im Salon instruiert Festetitsch Georg, seine Braut zu einem kleinen Kanapee zu führen, das mit dem Rücken zur übrigen Gesellschaft unter einer Zimmerpalme steht.
Ich werde mich vielleicht auf Rennpferde verlegen und dafür in England Zuchtpferde kaufen.
Oh. Wird dein Onkel das denn gutheißen?
Mein Onkel ist nicht mehr mein Vormund und hat mir nichts mehr zu sagen.
Die Kaiserin eröffnet Marie-Louise, dass die Hochzeit für den 20. Oktober angesetzt ist.
Das ist ja in 3 Wochen.
Deinen Eltern wird es nicht möglich sein, die Hochzeit in München auszurichten. Außerdem könnten dorthin nicht alle Verwandten der Larischs eingeladen werden. Es kommt also nur Gödelö in Frage.
Aber weshalb denn so schnell?
Lange Brautschaften führen nur zu Enttäuschungen. Du weißt, wie es deiner Tante Sophia ging? Sie war 2-mal verlobt, ehe sie heiratete.
Aber jetzt ist Tante Sophie doch sehr glücklich.
Du wirst auch dein Glück finden. Und jetzt lass mich bitte allein.
Die so knapp angesetzte Vermählung versetzt Hof und Gesellschaft in Erstaunen.
Elisabeth überwacht selber die Anproben für das Brautkleid, organisiert den Blumenschmuck und kümmert sich um die Gästeliste.
Es finden wieder Parforce-Jagden statt, aber es macht der kleinen Wallersee keine Freude, mit Georg beim Miet zu erscheinen.
Wenn er dabei ist, gibt es keine Neckereien mehr.
Sie kann auch nicht mehr so schnell dahinjagen wie sonst, sondern muss die ganze Zeit bei ihrem vorsichtig reitenden Verlobten bleiben. An der nächsten Fuchsjagd will er gar nicht erst teilnehmen. Stattdessen gibt es jetzt nachmittags Spazierritte.
Spazierritte. Komm, Georg, wir kürzen den Rückweg ab und galoppieren durch den Hochwald.
Nein, das werden wir nicht tun. Die Tannen stehen viel zu dicht.
Los, wer zuerst beim Schloss ist. Hey!
Nein, warte!
Das war schön.
Wo ist denn Georg?
Den habe ich im Wald versetzt. Kleines Wettrennen.
Nun, er wird schon heimfinden.
Während sich Marie-Louise im Nebenzimmer ausziehen und ein Tageskleid reichen lässt, ist plötzlich Georgs Stimme zu hören.
Wo ist Marie-Louise? Sie soll sofort herkommen. Sofort. Das werde ich hier austreiben, wenn sie denkt, dass ich mir ein solches Benehmen bieten lasse.
Aber Georg, lieber Georg, was ist denn vorgefallen?
Vorgefallen?
Ich kann mir nicht denken, dass Marie-Louise dich absichtlich geärgert hat.
Sie hat mich einfach stehen gelassen! Wie eine Zirkusreiterin ist sie zwischen den Tannen durchgetänzelt und hat von mir verlangt, eben solche Kunststückchen zu machen. Sehe ich aus, als wäre ich vom Zirkus? Habe ich Punkte auf meiner Jacke?
Ach, Georg, das war doch bestimmt nur, weil das Kind so verliebt in dich ist.
Verliebt von wem?
Sie wollte dich ein wenig herausfordern.
Das soll sie nicht nochmal versuchen!
Du hast es mitbekommen?
Ja.
Oh, gut, dass du nicht rausgekommen bist. Ich bin mir nicht sicher, was Georg getan hätte. So etwas darfst du nie wieder machen.
Woher sollte ich denn wissen, dass er sich so drüber aufregt?
Jetzt weißt du's. Er hat einen leicht erregbaren Charakter. Du musst ihm Rechnung tragen und dich beherrschen lernen.
Ja, wie denn?
Durch angepasstes Verhalten.
Und wenn ich ihn lieber nicht heiraten würde?
Dafür ist es jetzt zu spät. Also sieh zu, dass du dich zusammenreißt.
Marie-Louise muss sich noch oft zusammenreißen. Denn Georg Larisch hat viel an seiner Braut auszusetzen. Er mag es nicht, dass sie reitet. Er mag es nicht, wenn sie sich mit anderen Männern unterhält. Oder wenn sie nach Tisch singt. Er mag auch nicht, wie sie singt.
Was halten Sie davon, Feschti? Ich habe mir überlegt, die Wände des Altarraums ganz und gar mit Blumen zu überziehen. Ein paar Palmen und Zypressen als Haltepunkte und dazwischen wird alles mit Blumen aufgefüllt.
Wunderschön, Eure Majestät. Auf solche Ideen kommen auch nur Eure Majestät, den Frühling nach Gödelö zu holen. Die Braut macht allerdings keinen besonders glücklichen Eindruck auf mich, wenn ich das sagen darf.
Wie kommen Sie denn auf eine solche Idee, Gräfin? Für mich sehen Marie-Louise und Georg sehr, sehr glücklich aus.
Graf Larisch ist eifersüchtig und es fällt ihm schwer, sich zu beherrschen. Die Baroness hat mich schon zweimal unter Tränen gebeten, ihre Streitigkeiten zu schlichten.
Das sind die üblichen Anfangsschwierigkeiten.
3 Tage vor der Hochzeit trifft Kronprinz Rudolf in Gödelö ein. Auf der Polterabendsoiree tanzt er 2-mal mit Marie-Louise. Georg läuft gleich wieder rot an. Aber mit dem Thronfolger kann er sich ja schlecht anlegen.
Schön, dass du heute mal eine andere Frisur als meine Mutter trägst. Sie steht dir auch viel besser. Diese Sucht, dir zu gefallen, wird dich noch ins Unglück bringen. Falls sie das nicht schon getan hat. Ich möchte dir noch etwas schenken. Hier, als Andenken.
Eine schwarze Perle?
Hallo? Bist du etwa ebenso abergläubisch wie Mama? Meine liebe Marie, du selbst machst dich unglücklich, indem du diesen Einfallspinsel Larisch heiratest.
Es ist jetzt zu spät, etwas daran zu ändern.
Das stimmt wohl. Aber gib meiner schwarzen Perle nicht die Schuld an dem, was auf dich zukommt.
Dann ist der große Tag gekommen. In der Dunkelheit des frühen Morgens helfen die Baronin Wallersee, die Friseurin Pfeiferlick und Zofe Sophie der Braut beim Anziehen ihres Hochzeitskleides. Am Abend zuvor musste es noch einmal enger gemacht werden. Marie-Louise ist so dünn wie noch nie in ihrem Leben.
Jetzt schau dich doch mal im Spiegel an.
Mama.
Henriette, Marie-Louise, zum Donnerwetter, was macht ihr denn? Es ist allerhöchste Zeit.
Komm, Kind. Ja.
Die Kapelle strahlt im Lichterglanz. Der Altarraum ist in eine Blumenlaube verwandelt. In der ersten Bank sitzen Baron Nopscher, der alte Baron Wenkheim und Johann Larisch. Die zweite Bank ist mit Flügeladjutanten Onkel Nando und Karl Bombell gefüllt.
Graf Esterhazy ist nicht erschienen, so sehr ihn die Kaiserin auch gebeten hat. Er wird erst in den nächsten Tagen aus den Zeitungen erfahren, wie es abgelaufen sein wird.
Ein Raunen und Rascheln
ein
unter
Raunen
den Gästen.
Ein Raunen und Rascheln
die Braut in prachtvoller,
den prachtvoller England liegenden Gläsern.
Der die ganze Gestalt umfließende bis zur Erde herniederwandelnde
auf dem Haupte von einem lebenden Myrtenkranz gehalten.
Der Bräutigam in glänzender Ulanenuniform.
Der Vater der Braut.
Die Mutter, die sehr ergriffen aussah. Graf Andraschi
in Generalsuniform.
Andraschi in Generalsuniform.
Hofmarschall Johann Graf Larisch und Gemahlin.
Der Kaiser trug die österreichische Husarenuniform.
Die Kaiserin. Jugendlich und schön.
Dann vollzog Bischof Hürzig-Jonai
die Braut tief ergriffen.
Der Bräutigam freudig gestimmt.
Auf die Fragen.
Ob Graf Larisch die neben ihm stehende Jungfrau
zu seinem ehelichen Weibe
nehmen wolle und sie auch ihn.
Seine Antwort
hell, laut und froh.
Ihre Antwort durch große Ergriffenheit
kaum zu vernehmen.
Soweit die Zeitungen.
Es ist wieder still im Schloss. Die letzten Gäste sind abgereist. Gott sei Dank. Auch das Verhältnis zwischen Österreich und England hat sich entspannt. Die Kaiserin interessiert sich plötzlich für Politik.
Wenn das Verhältnis zwischen Österreich und England nicht mehr heikel ist, dann stünde doch eigentlich auch einer Englandreise nichts mehr im Wege.
Elisabeth weist Franz Josef darauf hin, dass zur Ausbildung eines Kronprinzen der Besuch Englands unverzichtbar sei. Rudolf sollte dessen Industrien und Universitäten mit eigenen Augen sehen. Und nebenbei könnte sie dann ja auch wieder in den Midlands jagen.
Rudolf geht mit seinem alten Lehrer Karl Menger auf Reisen. Erzherzog Albrecht hat ihm eine Besichtigung seiner schlesischen Güter ans Herz gelegt. Als der Kronprinz nach Gödelü zurückkehrt, hat er nicht nur brav alles besichtigt, sondern auch noch einen enthusiastischen Artikel darüber geschrieben. Die Antwort kommt postwendend.
Erzherzog Albrecht schreibt, er hätte auf den Artikel gut verzichten können. Das überreiche Lob darin verdiene er nicht. Sein Vater sei der Schöpfer dieser humanen Richtung gewesen. Dazu wird ein solches Lob in einer offiziellen Zeitung leicht als Sozialismus verdächtigt und wirkt dann leicht verkehrt.
Rudolf sieht lange aus dem Fenster. Irgendwann wendet er sich ab, greift nach seinem Jagdrock und tritt auf den Flur.
Rudolf, gut, dass ich dich sehe. Ich wollte mit dir noch etwas wegen England besprechen. Ich hoffe nämlich, du hast nicht die Absicht, die Parforce-Jagden dort mitzureiten.
Bisher nicht. Warum fragst du?
Nun, das Gelände in den Midlands ist mit dem in Ungarn oder Pardubitz nicht zu vergleichen. Du besitzt weder das Können noch die Nerven dazu, an der Spitze eines englischen Feldes mitzureiten. Ich weiß, wovon ich spreche, und ich möchte nicht mit ansehen müssen,
wie du... Sehr schmeichelhaft. Mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht so gut reite wie du, Mutter. Ich werde es also vermeiden und uns nicht blamieren.
Ach, das erleichtert mich sehr.
Jedes Jahr endet mit der Weihnachtszeit. In Wien hat's geschneit. Und die Stephanskirchen sind Buden aufgebaut, mit weißen Hauben auf die Dächer. Auch Frau Anna ist unterwegs. Es ist noch keine Woche her, dass sie wieder ein Kind gekriegt hat. Ein Madel diesmal. Frau Anna geht zu einer Bude, die besonders schäbig ausschaut.
Grüß Gott. Ich möchte am Karpfen.
Sie hat jetzt kaum noch Geld.
Den Plan da?
Dabei ist sie extra so spät losgegangen, um auch die Auktion mitnehmen zu können.
Ihr hättet so...
Weihnachten, Oma, werden nämlich die ausgemusterten Wäschestücke des Kaisers versteigert.
Hobbiten.
Als Frau Anna eintrifft, sind gerade die Hemden dran. Ein Hemd kann sie sich nicht leisten. Die paar Pfennig, die sie noch hat, reichen nicht einmal für Socken. Ja, nicht einmal für einen Schwamm.
Das geht sie aus.
Und doch kann sie am Ende etwas erstehen, etwas...
Da!
...der Sehen kehrt hat.
Ich...
Und als sie heimgeht und klammert sie mit dem Karpfenpaket des Kaisers alte Zaunbürste.
Sissi von Karin Duwe. Vierter Teil. Sissi, Marie Hörbiger, Kaiser Franz Josef, Johannes Silberschneider, Hofdame Festetitsch, Jule Ronstedt, Marie-Louise, Henriette Nagel, Kronprinz Rudolf, Johannes Nussbaum, Anna, Theresa Martini, Lini, Elisabeth Hütter. Und viele andere. Komposition: Martina Eisenreich und Maximilian Lindinger. Ton und Technik: Jan Piepenstock, Michael Krugmann, Fabian Zweck, Robin Ault. Regieassistenz: Henriette Schmidt, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Martin Heindl. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion: Katharina Agathos.
Hallo, ich bin Bettina Förg und ich präsentiere Ihnen das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens.
Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem unbestrittenen Weltmeister unter der internationalen Verbrecherelite. Dickie Dick Dickens, dem bescheidenen, aber gloriosen Matador der Unterwelt.
Ich bin Bettina Förg. Meine Eltern, Rolf und Alexandra Becker, haben sich die Abenteuer von Dickie Dick Dickens Ende der 50er Jahre ausgedacht. Am Anfang stand ein 11-minütiger Sketch. Als mein Vater ihn beim Bayerischen Rundfunk vorstellte, sagte der Dramaturg trocken, gefällt mir, aber es ist zu kurz und zu wenig. Schließlich entstanden 51 Hörspielfolgen über das sensationelle Leben des Gentleman-Gangsters Dickie Dick Dickens, der vor 100 Jahren in der Millionenstadt Chicago zum gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten aufstieg. Hören Sie die ganze zweite Staffel jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek. Und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.